Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Christen unter Druck. Warum? Herzlich willkommen zur 77. Folge von Einfach glauben. Manchmal kann ich das schon fast nicht glauben, dass das jetzt schon die 77. Folge ist und es immer noch Menschen gibt, die diesen Podcast hören. Also, das ist einfach mega. Danke an meine Zuhörer, danke an dich. Danke einfach an dieser Stelle auch für alle Rückmeldungen, für alles Feedback. Danke, dass du einfach glauben, diesen Podcast hörst und unterstützt auch durchs Teilen, durchs Liken, durchs Kommentieren. Das ist einfach mega. Denn, weißt du, ich bin hier so in meinem Büro und nehme diesen Podcast auf und denke so, wen interessiert's? Offensichtlich dich. Und das finde ich mega. Und ich habe heute eine Folge, die mir sehr, 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 sehr auf dem Herzen liegt. Christen unter Druck. Warum? Ich möchte eine Vorbemerkung machen, ehe ich dir die Situation schilder, die mich zu diesem Podcast verleitet hat oder inspiriert hat. Die Vorbemerkung besteht daraus, dass diese Folge kein Jammern, kein Lamentieren sein soll und auch kein Bashing von bösen, bösen Menschen, die Christen etwas Böses wollen. Überhaupt nicht. Mir geht es gar nicht darum, irgendwie jemanden oder etwas schlecht zu machen. Mir geht es auch nicht darum, zu jammern, dass Christsein so schwierig ist und der böse Zeitgeist und so. Nein, darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es vielmehr darum, wenn ich es mal mit einem biblischen Bild vergleiche, dass wir immer mehr in Babylon leben. Und die Frage ist, wie äußert sich unser Glaube? Und ich habe das in einigen der letzten Folgen immer mal so ein bisschen angeteasert sozusagen, aber bin nie in die Tiefe gegangen und das will ich eben heute tun. Denn wir leben, wenn ich Babylon meine, nehme ich Bezug auf den ersten Teil der Bibel, also im 6. Jahrhundert vor Christus. Jerusalem, Juda, das Volk Israel, im Prinzip, nachdem ja das Nordreich schon im 8. Jahrhundert gefallen ist, ist ja auch das Südreich gefallen, beziehungsweise wurden viele deportiert nach Babylon und lebten dann im babylonischen Exil. Wenn du den Propheten Daniel zum Beispiel nimmst, ich meine, da gibt es ja so Geschichten wie Daniel in der Löwengrube oder die Männer im Feuerofen, Nebukadnezar, all diese Dinge, Daniel, Fasten, kennen vielleicht manche. Also es sind ja einige Dinge in diesem Daniel-Buch, die Christen bekannt sind. Das alles spielte in diesem babylonischen Exil. Und Daniel lebte eben in einer Zeit, in einem Umfeld, das alles andere als christlich in Anführungszeichen war. Ja, christlich sowieso nicht, ist mir auch klar. Aber alles andere als gottgefällig sozusagen. Und diese Beobachtung mache ich in den letzten Monaten immer mehr, auch in unserer Zeit. Wie komme ich da drauf und auf was nehme ich Bezug? Ich nehme darauf Bezug, dass in den letzten Monaten es wirklich richtig viele Dokumentationen, Reportagen, YouTube-Videos gab über Christen. Speziell über einzelne Influencer, wie zum Beispiel Jasmin Friesen, Liebe zur Bibel auf Instagram, vielleicht kennst du sie. Oder auch Gemeinden wie zum Beispiel das ICF und hier besonders ICF München und ICF Zürich. Und sogar unsere, also das fand ich ja schon fast witzig, ja, weil es ja wirklich Leute sind, die dann gar keine Ahnung davon haben. Sogar unsere Regionalzeitung hier, ich wohne ja im Süden an der Schweizer Grenze, hatte mal einen Artikel über die sogenannten Christfluencer und hat dabei Milane charakterisiert, denn wenn ich es richtig gelesen habe, in Erinnerung habe, kommt sie aus Villingen-Schwenningen. Also Milane, Christian Al-Masud, die ja, wann war das, letztes Jahr, geheiratet haben. Milane hat über 1 Million Follower auf Instagram und steht für klare biblische Positionen und Werte. Und sogar unsere Regionalzeitung hier meinte, darüber etwas schreiben zu müssen. Und eben die eben schon genannten Personen oder Gemeinden, die dann so kritisiert werden. Jana Highholder zum Beispiel wäre auch jemand, die da immer wieder drin vorkommt und vor allem eben ICF. Und in diesen Berichten ist es so, dass, und das finde ich schon fast peinlich, also wirklich, es steht nichts Neues drin. Es kommt nichts Neues. Egal, ob das irgendwelche Dokumentationen sind, die im Fernsehen kommen, ob das YouTube-Videos sind oder ob das Zeitungsartikel sind. Es steht nichts Neues drin. Was vorgeworfen wird, beziehungsweise was dann immer wieder so in den Mund genommen wird, das sind Aussagen wie radikal, wie fundamentalistisch, wie erzkonservativ, bibeltreu, die Bibel im Mittelpunkt und lauter so Dinge. Und dann, vor allem bei Videobeiträgen, kommen dann noch Sektenbeauftragte zu Wort. Meistens sind das von der Landeskirche, also Theologen, Theologieprofessoren oder Pfarrerinnen und Pfarrer, die sich innerhalb der Landeskirche mit Sekten oder neueren christlichen Bewegungen befassen. Die kommen dann zu Wort und warnen dann mal mehr oder weniger vor solchen Influencern oder Christfluencern. Übrigens, keiner der sogenannten Christfluencer verwendet dieses Wort für sich selbst. Ja. Und dann warnen sie vor ihnen, beziehungsweise auch vor den Gemeinden. Am Ende allerdings, das ist dann immer so, wo ich denke, ja super, und was hat jetzt der Beitrag gebracht? Am Ende, wenn es ums ICF zum Beispiel geht, muss jeder wirklich, wie soll man sagen, seriös schaffende Theologe sagen, sorry, da ist nichts Sektenhaftes dran. Und ich weiß zum Beispiel vom ICF München, das kann man auch auf der Homepage nachlesen, und Tobi Teichner hat es auch in Predigten schon öfters gesagt, sie gehen da sehr, sehr offen mit um, haben da gute Kontakte auch zu den Sektenbeauftragten der Landeskirche. Und in dem jüngsten Beitrag, der auf Spiegel TV kam, kam auch das ICF vor, da komme ich gleich noch dazu, und hat ein Statement danach veröffentlicht und hat darum gebeten, dass sie aus dem Beitrag genommen werden, was dann auch passiert. Das fand ich richtig cool. Interessant ist aber, dass es bei diesen ganzen Dokus im Fernsehen, auf YouTube, in den sozialen Medien gibt es dann auch so selbsternannte Christfluencer-Kritiker oder wie auch immer man sie dann nennen würde. Es geht immer um die sogenannten Fundis, Fundamentalisten oder auch evangelikale Christen. Liberale Christen bzw. das Landeskirchentum wird nicht angesprochen. Ich meine, warum auch? Das unterscheidet sich ja kaum von der Gesellschaft. Also linke, woke Positionen, die haben ja in der Landeskirche längst Einzug gehalten und es ist eher Standard, dass innerhalb der Landeskirche diese Positionen vertreten werden. Also warum sollte man sie dann auch kritisieren? Unabhängig davon ist es ja auch so, dass Landeskirche ja so gut wie keinen Einfluss hat auf Jugendliche. Und das ist dann oftmals so auch so ein Schlagwort, Achtung, die Jugend ist in Gefahr. Und dann kommt so ein bisschen theatralische Musik und theatralisch gesprochene Texte daher und so. Ist natürlich alles Quatsch. Ich gehe gleich drauf ein und ordne das auch gleich alles ein. Aber ich will damit sagen, es ist immer so eine bestimmte Frömmigkeit, evangelikale Frömmigkeit, freikirchliche Frömmigkeit, wobei man jetzt auch nicht alle Freikirchen damit mit reinnehmen kann. Auch da hat liberale Theologie schon viel zerstört. Und das wird dann in diesen Beiträgen immer so genommen und oder dargestellt. Und es ist tatsächlich so, dass dadurch ja Christen unter Druck stehen. Also ihnen werden dann Dinge vorgeworfen, sie seien radikal, sie würden, also im negativen Sinne, sie wären extrem, sie würden Hass predigen und Hass verbreiten. Und was ich mega spannend finde, die, ich weiß nicht, ob es die letzte Doku war auf Spiegel oder ein Teil davon, Tobias Huch, der auf YouTube und Twitch viel streamt und eigentlich vor allem ganz viel politischen Content zum Nahen Osten macht, zu Israel, auch zu Kurden, Jesiden, liegen ihm sehr am Herzen. Er hat diese Doku sozusagen besprochen, also mit einem sogenannten Reaction-Video, hat er auf YouTube Bezug genommen auf so eine Doku. Und Quintessenz war, dass er hat dann in seinem Reaction-Video immer wieder betont, dass er Katholik ist. Er hat sich zwar von manchen Positionen komplett distanziert und hat gesagt, das ist nicht meins, aber hat gesagt, ja gut, das ist halt konservativ, aber da ist kein Hass dabei und nichts, das ist doch okay. Also da passiert ja nichts Schlimmes sozusagen. Und das fand ich mega spannend, denn er, der offensichtlich nicht alle theologischen Positionen teilt, sagt, hä, wo ist das Problem? Gleichzeitig aber ist es so, dass diese Welle an Dokus, also zum Beispiel, was ich vorhin vergessen habe, die O-Bros, werden dann auch durch den Kakao gezogen und so. Und damit fing es eigentlich vor einigen Monaten an. Was mir auffällt, ist, dass diese Welle im Moment schon sehr, sehr lange da ist. Und ich glaube, da ist schon etwas dran, dass Christsein eben wie in Babylon gelebt wird in einem Umfeld, das immer mehr sich von biblischen Werten verabschiedet. Und kurz will ich das Ganze einordnen. Ja, es gibt wirklich Wildes, Unbiblisches und Schlimmes und in meinen Augen sogar schon Sektenartiges oder Sektenhaftes. Zum Beispiel ist bei der Spiegel-TV-Reportage eine, wie soll ich das nennen, eine Glaubensgemeinschaft, eine Sekte aus Pforzheim gezeigt worden. Und ein Prediger dieser, ich sage jetzt einfach mal Glaubensgemeinschaft, ja, weil ich will ja jetzt auch nicht einfach nur labeln, ein Prediger dieser Glaubensgemeinschaft, der hat darum Gott gebeten, in ein Gebet wird dort gezeigt, indem er darum bittet, dass ein Leiter einer anderen Gemeinde in Pforzheim qualvoll stirbt. Nun, weißt du, Pforzheim ist ja sowas wie meine, also nicht Heimat, aber ich habe meine Jugend bis zum Abitur in der Nähe von Pforzheim verbracht. Das war, 10 Kilometer oder so entfernt. Deswegen kenne ich auch ein bisschen so die Pforzheimer Szene oder wie auch immer, was Christenkirchen, Gemeinden und so weiter betrifft. Und diese komische Gemeinde oder Gemeinschaft verfolge ich schon länger medial so. Und es ist eine Vollkatastrophe, was dort in Anführungszeichen gepredigt, kann man ja nicht sagen, an Hass. Verkündet wird. Und das Schlimme nun ist, dass oft Christen, die einfach konservative Werte vertreten, bibeltreu sind, in so eine Ecke gerückt werden. Und das ist einfach schlechter Journalismus. Und was in solchen Dokus dann natürlich auch immer hochgekocht wird, sind die konservativen Vorstellungen im Blick auf Ehe, Partnerschaft, Sexualität. Aber diese konservativen Vorstellungen zu haben, ist ja nichts Schlimmes. Denn genau darum geht es ja. Es geht dann um die sogenannten Ewiggestrigen, um die noch im Mittelalter leben und so, um die sagen, dass Sexualität in die Ehe gehört. Und darauf stürzt man sich dann und stellt Christen so vehement in eine Ecke, als ob sie Hass predigen und von gestern sind. Und es gibt noch ein weiteres Feld, und das ist sehr sensibel, denn das ist die politische Ausrichtung. Und hier wird es ein bisschen heikel, denn ich glaube, wir sollten den Glauben niemals missbrauchen, um politische Programme zu rechtfertigen. Weder von links noch von rechts. Und by the way, auch hier merkst du schon eine Schlagseite in unserer Gesellschaft. Es ist nicht okay, rechts zu sein, aber es ist okay, links zu sein. Aber wenn es okay ist, links zu sein, dann sollte es doch auch okay sein, politisch rechts zu sein. Weil wenn es eine Mitte gibt und links davon sind die Progressiven, dann sind rechts davon die Konservativen. Und das ist doch alles in Ordnung. Was natürlich nicht geht, ist extrem zu sein. Rechtsextrem wie linksextrem. Oder menschenverachtend. Oder, aus meiner Sicht, unbiblisch und antichristlich. Ist doch logisch. Aber am Ende geht es ja auch nicht darum, dass wir politisch sind, sondern ob wir Zeugen für Jesus in dieser Welt sind. Und ich bekomme immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl, wenn auch Christen zu politisch werden. Und zwar egal in welche Richtung. Sei es eben rechts oder sei es links. Und die Bibel, das Wort Gottes, dafür verwenden, um ihre politische Positionen zu rechtfertigen. Ich glaube, wir sollten es genau andersrum tun. Wir sollten aus unserem Glauben heraus, aus dem, wie wir die Bibel lesen und verstehen, durchaus politisch sein. Aber wir müssen nicht die Bibel sozusagen wie ein Parteiprogramm nehmen. Also, das ist meine Beobachtung und auch ein bisschen meine Einordnung. Christsein, das sich eben an der Bibel orientiert, egal wie du das jetzt labelst, ob du das evangelikal nennst, ob du das bibeltreu nennst, ob du das konservativ nennst, ist mir ehrlich gesagt, ist für mich zweitrangig. Was mir nur auffällt ist, dass Christen, die biblische Werte verkündigen und leben, immer mehr angegriffen werden. Ob das jetzt im Blick auf die genannten Beispiele journalistisch gut ist oder nicht, spielt ja dann keine Rolle, weil das hat ja natürlich alles Auswirkungen auf die Menschen, die das sehen, hören oder lesen. Und ich finde schon, dass man merkt, dass die Luft sozusagen dünner wird. Oder dass Christen unter Druck stehen, sich rechtfertigen müssen. Und dass es immer schwieriger wird, biblische Positionen zu vertreten, ohne dass man irgendwie aneckt, auch wenn man gar nichts Böses meint. Böses im Sinn hat. Ich kenne es selber. Ich bin innerhalb der Landeskirche und innerhalb der Landeskirche gibt es eine gewisse Agenda oder ich nenne es manchmal so ein Korridor des Sagbaren. Und wenn du dich außerhalb dieses Korridors befindest, dann bekommst du aber nette Nachrichten. Das habe ich alles schon bekommen und bekomme ich immer wieder, wenn ich meine Position vertrete. Wenn du jetzt meinen Podcast eine Weile hörst, dann wirst du wissen, in welche theologische Schublade du mich zum Beispiel stecken willst, wenn du das möchtest oder kannst, wenn du das möchtest. Also wenn man klare biblische Werte vertritt, wenn man zum Beispiel der Ansicht ist, dass die Bibel auch heute noch Gottes ewiges, gültiges, wahres Wort ist und in allen unseren Lebensbezügen unsere oberste Richtschnur sein soll und man entsprechend verkündigt, dann bewegst du dich, jetzt landeskirchlich zum Beispiel gesehen, außerhalb eines Mainstream-Korridors. Und dann wird es spannend. Ich habe Kollegen, die ticken ganz anders, ey, und mit denen habe ich so coole Gespräche, weil die mich einfach als Mensch sehen und ich sehe auch, wir sind uns theologisch in vielem überhaupt nicht eins. Aber wir können miteinander reden. Wir können einander sogar stehen lassen. Wir können, keine Ahnung, ein Bierchen oder ein Kaffee oder was auch immer zusammen trinken, können sachlich streiten. Und am Ende gehen wir, hey, mit einem offenen Herzen auseinander. Und das finde ich richtig cool. Das ist richtig cool. Ich kenne aber auch anderes. Dass man gemieden wird, dass man ausgegrenzt wird. Mehr ins Detail will ich jetzt gar nicht gehen. Also, und zwar meistens von denen, die ganz laut nach Toleranz rufen. So, ne? Das ist ja das Faszinierende. Und ich glaube, das ist ja jetzt kein landeskirchliches Problem, sondern ein gesellschaftliches Problem, dass wir immer mehr damit rechnen müssen, dass wenn wir biblische Positionen vertreten, dass wir eben anecken, dass die Luft dünner wird oder dass wir eben unter Druck stehen. Warum? Frage ich ja in der Folge. Christen unter Druck. Warum? Nun, weil unsere Gesellschaft eben, Stichwort Babylon, immer mehr sich von dem entfremdet, wie Gott sich Leben vorstellt. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und ich will dir drei Gedanken mitgeben, wie wir leben können in diesem Babylon sozusagen. Und nochmal, mir ist ganz wichtig, das ist keine Folge, wo ich jammer, wo ich lamentiere, wo ich motze oder auf andere schimpfe. Nein, ich benenne natürlich meine Sichtweise. Du hast vielleicht eine ganz andere Sichtweise oder andere Leute, die das jetzt hören oder keine Ahnung, zugespielt bekommen oder whatever, haben eine ganz andere Sichtweise. Das ist okay. Hey, dann lass uns miteinander reden. Lass uns reden. Ich glaube, daran krankt unsere Gesellschaft, dass wir nicht miteinander reden. Was ich zum Beispiel schlimm finde, das ist jetzt politisch, dass es heißt, Partei XY, also das haben wir schon hochrangige Parteivertreter gesagt oder geschrieben per WhatsApp und so, mit denen und denen reden wir nicht. Und da sind Parteien gemeint, die im Bundestag sitzen. Und ich finde das schlimm, weil das ist doch nicht Demokratie. Das ist doch nicht Diskurs. Das ist doch nicht menschlich, wenn ich von vornherein sage, mit denen rede ich nicht. Ich glaube, die wirkliche Challenge, die liegt darin, dass wir wirklich mit jedem reden oder es zumindest versuchen und mag ja Ansichten haben, die unseren überhaupt nicht passen. Aber wenn wir miteinander reden, bin ich mir ganz sicher, hilft es, einander zu verstehen. Und das ist meine Überleitung zum ersten Gedanken meiner Lösung, was wir tun sollen. Und ich werde dir einen Begriff nennen, den habe ich manchmal schon genannt, nämlich erster Gedanke zur Lösung oder wie wir, was heißt Lösung, wie wir unter Druck aushalten und ein gutes Bild abgeben im Sinne Jesu leben. Das heißt konterkulturell leben. Und damit meine ich nicht kontrakulturell. Kontra, ich habe es schon in manchen Folgen angedeutet. Kontra bedeutet immer, ich bin einfach dagegen. Ich gebe dir ein Kontra. Das Gegenteil von pro ist kontra. Dagegen sein. Kennst du Menschen, die einfach immer dagegen sind? Die nerven so. Oder? Mit denen kannst du ja nicht reden. Die sind einfach nur dagegen. Und wenn du sie mal fragen würdest, hey, wofür bist du denn? Dann brauchen sie erstmal 2 Tage, bis sie das rausfinden. Und das ist kontra. Einfach dagegen sein um des Dagegenseins willen. Konterkulturell meint aber was ganz anderes. Konterkulturell meint, ich bin zwar nicht konform mit dem, was die Kultur mir anbietet, Stichwort Babylon, aber ich bin nicht einfach nur kontra und hau drauf und motz rum und, sorry, kotz in die Runde, sondern ich lebe etwas anderes vor, was dem entgegensteht, aber besser ist. Und zwar jetzt nicht besser im Sinne von, ich erhebe mich über andere, sondern es ist besser, weil ich glaube, dass es besser für alle ist. Und konterkulturell zu leben bedeutet zum Beispiel nicht mitmachen bei diesem unsäglichen Draufhauen auf alles oder beim Verleumden, Schlechtmachen eines anderen, Schlechtreden, mieses Diskutieren. Also, was man da noch gar nicht diskutieren nennen kann, aber nimm mal Social Media und die ganzen Kommentarspalten. Ich weiß, es ist ein abgedroschenes Beispiel, aber es ist einfach so. Wenn ich dort manches lese oder wenn ich zum Beispiel Dinge poste, manchmal zu Israel, was dann, also mir macht das nichts aus, aber ich denke mir, sag mal Leute, warum haut ihr einfach nur drauf oder was bringt das? Nein, konterkulturell heißt erstmal das nicht machen und das heißt offen sein. Offen sein für den anderen, auch wenn er ganz andere Sichtweise und Argumente hat. Das heißt, gesprächsbereit zu sein. Das heißt wirklich, wenn mir was entgegenkommt, was mir nicht passt, dass ich gesprächsbereit bin, das Gespräch anbiete, dass ich nicht in Schubladen denke, zumindest nicht überzogen. Wir alle denken in Schubladen, das kann kein Mensch ablegen. Aber wir sollten es mit Maß, Augenmaß tun. Und wir sollten Menschen mit Liebe begegnen. Und das ist schwierig, ich weiß. Aber bitte Gott, ey, du glaubst gar nicht, wie oft ich Gott um Liebe für bestimmte Menschen bitte. Manchmal auch ganz konkret, wenn ich mit Leuten rede oder telefoniere oder keine Ahnung was, dass ich Gott darum bitte, mir jetzt Liebe zu geben. Ey, ich kann es nicht selber machen. Aber das ist konterkulturell leben. Also dich nicht hinreißen lassen, diesen schlechten Gewohnheiten nachzugehen, sondern dagegen offen zu sein, gesprächsbereit zu sein, nicht in Schubladen denken und Gott immer wieder bitten, dass er dir Liebe gibt für die Menschen. Auch und gerade dann, wenn du unter Druck stehst. Denk an Daniel in Babylon. Was hat er gemacht? Er hat gebetet, er hat gedient, er hat sich selber sogar mit hineingenommen in die Fürbitte für sein Volk, obwohl er nun wirklich ein cooler Dude war, ne? Im Gegensatz zu seinen anderen Kollegen. Der zweite Gedanke ist ein Zitat von Tertullian. Tertullian war ein nordafrikanischer Theologe, nenne ich es jetzt einfach mal, der war Schriftsteller auch, Apologet, hat einiges geschrieben und gewirkt als Theologe im 2. und Anfang des 3. Jahrhunderts nach Christus, also gelebt hat er von 150 bis 220 nach Christus. Und von ihm ist ein ganz bekanntes Zitat überliefert und das heißt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Was er damit meint ist, Christen leiden nie umsonst. Wenn du also spürst, ey, ich bin als Christ unter Druck oder die Luft wird dünner oder wie auch immer, daraus erwächst immer eine stärker werdende Kirche. Wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann hat die Kirche ihre glanzvollsten Zeiten immer dann gehabt, wenn sie unter Druck stand. Als ob so unter Druck etwas herausgepresst wird, was wirklich in ihr ist. Andersrum gesagt, dort, wo es Christen gut ging, dort, wo die Kirche auch zur Staatskirche wurde zum Beispiel, da war sie ohne Impact, ohne Strahlkraft, ohne Auswirkung auf ihre Umwelt, weil sie viel zu angepasst war. Aber dort, wo sie unter Druck war, dort hat sie ihre besten Zeiten gehabt, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Und natürlich, als Tertullian das geschrieben hat, in dieser Zeitspanne und davor, vor allem gab es ja Christenverfolgungen. Also da wurden Christen ja wirklich aufs Übelste misshandelt, gefoltert, ermordet, ins Gefängnis geworfen und. Also wirklich schlimm. Und es gibt heute noch genug, das heißt genug, viel zu viel Christenverfolgung, Hass, immer noch Mord und Folter, Gefängnis, weil Christen einfach nur Christen sind. Und natürlich meint Tertullian, dass wirklich bis aufs Äußerste das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Also dort, wo Christen leiden um ihres Glaubens willen, dort wächst Kirche. Ich brauche mal kurz einen Cappuccino. Aber das beginnt schon im Kleinen. Du darfst dir wirklich Bewusstsein und Sichersein, dort wo du als Christ unter Druck stehst. Und ich habe dir ja vorhin jetzt mal diese medialen Berichte gezeigt, also aufgezeigt. Hey, aber wie, also ich meine, wir sind ja jetzt keine Influencer, ne? So, also du hörst jetzt als Influencer den Podcast, dann herzlich willkommen. Aber du und ich, wir sind ja einfach ganz normale Menschen. Und auch wir haben doch in unserem Umfeld, sei es bei der Arbeit oder in der Familie oder im Ort oder egal wo, immer wieder solche Drucksituationen, wo wir merken, boah, wenn ich jetzt was sage oder ich habe was gesagt, oder dann merken wir, wie Christsein echt schwierig wird, immer schwieriger werden kann. Und es muss nicht der Influencer sein, der, keine Ahnung, eine Million Follower oder ein paar hundert oder zigtausend hat. Na, darum geht's nicht. Sondern es geht darum, dass dieses unter Druck stehen auch schon ohne das ganze Social Media Gedöns daherkommen kann, nämlich dort, wo Menschen wissen, was du glaubst, wie du glaubst, und dich nicht nur dafür belächeln, sondern ja, richtig dumm anmachen oder mobben. Ja, passiert alles. Und sei dir sicher, dort, wo du um deines Glaubens an Jesus, um deines Glaubens willen sowas erlebst, dort geschieht etwas in der unsichtbaren Welt, weil Jesus stärker ist. Und ich glaube, dass dieses Zitat von Tertullian bis heute nicht seine Aktualität verloren hat. Dort, wo Christen in welcher Form auch immer Unrecht erleiden, dort ist es wie ein Same für die Kirche, weil es wird nicht leer zurückkommen. Das war der zweite Gedanke. Also der erste Gedanke war, konterkulturell zu leben. Der zweite Gedanke, dieses Zitat, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und der dritte Gedanke ist eigentlich gar kein einzelner Gedanke, sondern ich will dir ein paar Begriffe mitgeben, die nicht von mir sind, sondern von Roland Werner. Ich verlinke dir sein Buch Faszination frühe Christen, beziehungsweise meine Rezension dazu in den Shownotes. Und wenn du ein bisschen interessiert bist an dem, wie die ersten Christen gelebt haben, ey, dann besorg dir dieses Buch. Das ist nämlich großartig. Denn was Roland Werner in diesem Buch macht, ist, er schaut so die ersten 2-3 Jahrhunderte an. Wie haben die Christen gelebt? Und vor allem, was können wir von den ersten Christen lernen? Und am Ende des Buches hat er so einen kurzen Abschnitt, und er führt es auch nicht richtig weit aus, also andere Dinge schon, also mega Buch, wirklich, besorg's dir, lies es. Aber am Ende kommt er so zu 8 Folgerungen, die die Strahlkraft der frühen Christen für uns heute deutlich machen. Und ich will dir einfach mal diese lateinischen Begriffe nennen und so die Unterüberschriften von ihm. Und dann wirst du ganz schnell merken, boah, wenn wir das leben, wenn wir das in Anführungszeichen befolgen, dann hat das ein Impact auf uns heute. Und ich werde jetzt bewusst nicht einen langen Vortrag darüber halten, denn A, ich betone nochmal, das ist jetzt gleich alles ein Zitat von Roland Werner, das ist nicht von mir, aber ich mache damit Werbung für das Buch. Ich bekomme dafür nichts, das ist mir auch egal, aber ich liebe dieses Buch, weil wir so viel lernen können von den ersten Christen. Wirklich, alles, was wir an theologischen Streitigkeiten und Problemen hatten, die gab es alles schon. Es ist nichts Neues unter der Sonne. Aber wie dumm wären wir, wenn wir nicht von denen lernen, die das als allererste ausgefochten haben. Und lieber Roland, solltest du das eines Tages hören, ich bin dir so mega dankbar für deinen ganzen Dienst, für deine Bücher, für deine Vorträge auf dem Kanal Glauben, Denken auf YouTube, empfehle ich dir. Abonniere ihn, hör rein. Es ist einfach faszinierend, was dort an guter Message geteilt wird. Und Roland Werner ist eben, wenn ich es richtig weiß, Mitinitiator dieses Kanals und hält auch ganz viele Vorträge dort und hat dort auch eine Reihe gemacht. Ich glaube, Fenster in die frühe Kirche oder irgendwie so heißt das. Verlinke ich dir die Playlist. Dort hat er eben auch Vorträge über die ersten Christen gemacht. Und ich lese dir jetzt einfach mal diese Begriffe vor und sozusagen, ja, ein Satz oder ein halber Satz steht da immer so mit dabei in dem Buch, und das lese ich dir einfach mal vor. Lass es mal auf dich wirken und überleg mal, wo vielleicht etwas ist, wo du sagst, ja, da grätsche ich ein, so will ich leben, das möchte ich neu entdecken, Oder es ist eben nochmal eine Konkretion des konterkulturellen Lebens. Es sind 8 Folgerungen aus der ersten Christenheit und wie sie für uns heute einen Impact haben. Erstens Veritas, überzeugt sein von der Wahrheit des Evangeliums. Zweitens Communitas, leben in ganzheitlicher Gemeinschaft. Drittens Identitas, Kraft ziehen aus der Verwurzelung in Jesus Christus. Viertens Caritas, aus Liebe füreinander einstehen. Fünftens Sanctitas, leben in heiliger Eindeutigkeit. Sechstens Auctoritas, die wirksame Kraft des Heiligen Geistes entdecken. Siebtens Testimonium, Jesus in der Welt bekennen. Und achtens Eternitas, leben unter dem Horizont der kommenden Gottesherrschaft. Ich hoffe, ich habe dir damit ein bisschen Appetit auf das Buch gemacht und die Fremdwörter schrecken dich nicht ab. Aber ich habe mir schon oft gedacht, diese 8 Kostbarkeiten heißt doch in asiatischen Restaurants, oder? Ah, weiß ich nicht. Aber diese 8 Begriffe und ebenso die kurzen deutschen Umschreibungen, boah, wenn wir das leben würden, hätten wir Impact. Egal wie dünn die Luft wird, egal wie groß der Druck wird, es ist uns verheißen, dass wir aus der Kraft des Heiligen Geistes leben können. Ich mache es nochmal im Schnelldurchgang, falls du gerade dachtest, was war das jetzt nochmal, das eine nach drittens oder viertens oder was auch immer. Okay? Erstens Veritas, überzeugt sein von der Wahrheit des Evangeliums. Zweitens Communitas, leben in ganzheitlicher Gemeinschaft. Drittens Identitas, Kraft ziehen aus der Verwurzelung in Jesus Christus. Viertens Caritas, aus Liebe füreinander einstehen. Fünftens Sanctitas, leben in heiliger Eindeutigkeit. Sechstens Auctoritas, die wirksame Kraft des Heiligen Geistes entdecken. Siebtens Testimonium, Jesus in der Welt bekennen. Und achtens Eternitas, leben unter dem Horizont der kommenden Gottesherrschaft. Wie gesagt, in den Shownotes habe ich dir den Link zu meiner Rezension zu dem Buch und ich kann es dir wirklich von Herzen empfehlen. Es ist, als ich gehört habe, dass Roland dieses Buch schreibt, ich habe mich so gefreut, vorgefreut auf das Buch, dass es erscheint und ich bin nicht nur nicht enttäuscht, sondern meine Erwartungen sind noch übertroffen worden, als es dann rauskam und ich es endlich lesen konnte. Richtig, richtig cool. Ich will schließen mit einigen Versen aus Matthäus 10. Dort sagt Jesus: Seht, ich sende euch aus wie Schafe unter die Wölfe. Seid vorsichtig wie die Schlangen und sanft wie die Tauben. Aber hütet euch vor den Menschen, denn ihr werdet vor die Richter gezerrt und in den Synagogen geschlagen werden. Um meinetwillen müsst ihr Statthaltern und Königen Rede und Antwort stehen. Das wird euch Gelegenheit geben, ihnen von mir zu erzählen und so vor der Welt als Zeugen für mich aufzutreten. Wenn ihr verhaftet werdet, macht euch keine Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung sagen sollt, denn Gott wird euch zur rechten Zeit die rechten Worte in den Mund legen. Nicht ihr seid es, die dann reden, nein, der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Der Bruder wird seinen Bruder verraten, Väter werden ihre Kinder verraten und Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie dem Tod ausliefern. Ja, alle werden euch hassen. Wie schön, ne? Ja, alle werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Jesus sagt das nicht umsonst. Aber nochmal, es geht mir nicht um ein Lamentieren und ich möchte auch nicht, dass du das tust. Weißt du, ich verrate dir mal ein Geheimnis. Was ich echt nicht mag, sind so Äußerungen von Christen, die jammern über unsere Gesellschaft, wie sie es dann nennen, antichristlich und unbiblisch sie wird. Und ja, ich wünschte mir auch, es wäre anders, logisch. Aber ich will nicht jammern, sondern ich will es als eine Chance ergreifen, das Evangelium von Jesus zu bezeugen. Denn Jesus sagt das in Matthäus 10 zu seinen Jüngern und das bedeutet ja, es ist vorhergesagt. Es wird so kommen, es ist einfach so. Von daher, wenn Christen unter Druck stehen, warum ist die Frage, habe ich dir vorhin beantwortet. Auf der einen Seite eben, weil wir eine Gesellschaft haben, die immer weniger nach Gott fragt. Ja, aber der zweite Grund ist schlicht und einfach, Jesus hat es vorhergesagt. Ist einfach so. Und daran können wir nichts ändern. Aber ich hoffe, dass ich dir ein bisschen Mut machen konnte, Und ich bitte dich wirklich von Herzen, dass du nicht in die Kerbe reinschlägst und dich erhebst, lächerlich machst oder whatever, was andere über Christen sagen, die verleumden oder Böses sagen. Nein, bete für sie und begegne ihnen in Liebe. Oder eben nochmal die drei Gedanken, konterkulturell zu leben. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, also das Vertrauen darauf, dass dort, wo sowas geschieht, es auch zum Wachsen des Glaubens und der Gemeinde führt. Und das dritte waren eben die acht Kostbarkeiten von Roland Werner aus seinem Buch. Und ich hoffe, dass dir das hilft, inspiriert und voller Zuversicht durch den Tag zu gehen, durch dein Leben zu gehen. Und ja, wir leben in einem Zeitalter und in einer Gesellschaft, die nicht christlich ist, ist mir alles klar. Aber wir sind dazu berufen, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Und dazu lade ich dich ein und ermutige dich. Und ganz zum Schluss möchte ich dich schlicht und einfach einladen, mit nach Israel zu kommen. Vom 29. Mai bis 5. Juni werde ich eine Israel-Reise anbieten. Ich habe schon mal erwähnt im Podcast, ich setze den Link auch in die Shownotes. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Also wenn du willst, klick mal drauf, es wird großartig. Wir besuchen so großartige Orte, biblische Orte, aber auch Orte, die heute eine Rolle spielen, wie zum Beispiel das Nova-Festival-Gelände, aber natürlich auch Jerusalem, Segi Nezareth. Wenn du willst, klick auf den Link, schau mal rein. Wenn du Fragen hast, schreib mir. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon megamäßig, dieses Jahr wieder nach Israel zu gehen. Und würde mich freuen, wenn du die Folge teilst, wenn du sie likest, wenn du sie in einen Status setzt, wenn du sie jemandem zur Ermutigung schickst. Das würde mich richtig freuen. Und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin alles Gute und Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.